Ja, liebe Geschwister in Ahnen im Online-Meeting und auch hier in Adelberg, ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich grüßen im Namen unseres wunderbaren Erlösers. Wir haben uns oder wollen heute den Schwenk machen. Wir haben uns etwas beschäftigt beim letzten Mal mit einem Buch, das der Apostel der Liebe, so wird er oft genannt, der Apostel Johannes geschrieben hat. Und wir wollen jetzt heute den Schwenk machen vom Johannesevangelium wieder zurück zu dem Thema, wo wir begonnen haben, uns Gedanken zu machen, nämlich zur Liebe selber. Und der Ausgangspunkt unserer Überlegungen, das war ja die Aufforderung des Apostel Paulus in 1. Korinther 16, Vers 14, wo Paulus den Korinthern schreibt, alles bei euch geschehe in Liebe. Und wir haben versucht, aus der Schrift Antworten zu finden, was versteht Gott, was versteht die Bibel eigentlich, wenn sie von Liebe spricht. Und da haben wir uns in besonderer Weise mit drei Abschnitten aus dem ersten Johannesbrief beschäftigt, wo eben dieser Apostel der Liebe auch in seinem ersten Brief, den er geschrieben hat, sehr ausführlich über die Liebe Gottes schreibt. Und ich möchte zu Beginn kurz eure Erinnerung wecken. Der erste Abschnitt, den wir uns angeschaut haben, das war im ersten Johannesbrief, in Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. Und da haben wir gesehen, dass ein Kennzeichen des ewigen Lebens, eine Frucht, eine Auswirkung, dass ein Mensch das ewige Leben empfangen hat, im Besitz des ewigen Lebens ist, dass er gehorsam ist. Und eines dieser Punkte, wo Gott Gehorsam einfordert, ist eben dieses Gebot, den Bruder, die Schwester, die Angehörigen der Familie, des Glaubens, die Kinder Gottes zu lieben. Und Johannes zeigt uns in diesem Abschnitt im zweiten Kapitel seines Briefes, dass die Liebe zum Bruder, zur Schwester auch ein Erkennungs- und Unterscheidungsmerkmal ist, ob jemand noch ein Teil der Finsternis ist, zur Finsternis gehört, zum Bereich der Sünde, zum Bereich der Verlorenheit, zum Bereich der Gottesferne oder ob jemand bereits schon durch Gottes Gnade zum Licht gehört, damit zu Gott selber Gemeinschaft mit dem Gott hat, der selbst in seinem Wesen, in seiner Natur Licht ist. Dann der zweite große Abschnitt, den wir uns angeschaut haben, war im dritten Kapitel des ersten Johannesbriefs, die Verse 10 bis 18. Und da haben wir uns vor allem beschäftigt mit dem Wesen, mit dem Merkmal, mit den Charakterzügen der Liebe. Und wir haben gesehen, der Maßstab und wie Gott Liebe definiert, wie Gott uns Liebe beschreibt, das ist der Herr Jesus selber. In diesem Abschnitt wurde unser Blick gelenkt auf den Herrn Jesus, auf die Dahingabe seines Lebens am Kreuz von Golgatha. Und so haben wir gesehen, dass Merkmale der Liebe, wie sie die Bibel versteht, ganz wesentliche Merkmale die Selbsthingabe ist. Liebe bedeutet, sich aufzuopfern für das Wohl, für das Gute, für das Heil des Anderen. Wir haben gesehen, dass die Liebe Augen hat, dass die Liebe sieht. Sie hat einen Blick für das Ergehen des Bruders und der Schwester. Und was sie da sieht, das führt sie dann zu praktischer Tätigkeit, zu Hilfe, zur Linderung der Not des Bruders, der Schwester. Aber der Maßstab und die Motivation für diese Liebe ist immer, wie er sein Leben in den Tod hingegeben hat. Und im letzten Abschnitt dann, in 1. Johannes Kapitel 4, in den Versen 7 bis Kapitel 5, Vers 3, da haben wir gesehen, dass Liebe Gottes innerstes Wesen ist. Gott offenbart sich selber, Gott stellt sich selber vor als Gott ist Liebe. Das haben wir in diesem Abschnitt zweimal gelesen, dass Gott sich so offenbart, sich so bezeichnet. Gott ist Liebe. Und es ist die Fähigkeit und auch die Verantwortung der Kinder Gottes, durch den Empfang des ewigen Lebens, dass wir dadurch Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind, oder wie es Johannes in Kapitel 3, Vers 9 ausdrückt, der Same Gottes in uns ist, dass wir dadurch die Fähigkeit und auch die Verantwortung haben, den Bruder, die Schwester, die Kinder Gottes, die Angehörigen der Familie Gottes zu lieben. Und ein dritter wichtiger Punkt ist, Gottes Liebe zeigt sich in seinem Handeln. Liebe in der Bibel ist also nicht einfach ein Gedankenkonstrukt, etwas Mystisches, etwas Theoretisches, etwas Innerliches, Unmerkliches, das sich auf einer rein emotionalen Ebene abspielt, sondern die Bibel zeigt uns von Anfang bis Ende, Gottes Liebe zeigt sich in seinem Handeln, in der Sendung seines Sohnes. Die Initiative, sie geht von Gott aus. Gott steht am Anfang. Er hat zuerst geliebt. Unsere Liebe ist nur eine Reaktion, eine Antwort auf seine Liebe. Gottes Liebe bedeutet, dass Gott das Beste für die Schlechtesten gibt. Johannes zeigt uns, dass die Liebe die freie, souveräne Willensentscheidung Gottes ist. Weil der Gegenstand seiner Liebe, wir hatten keine Anziehungskraft. Wir hatten nichts in uns und an uns, das Gottes Liebe in irgendeiner Form hätte wecken können. Wir waren in der Sünde, wir waren tot. Und somit zeigt uns auch die Bibel, die Ursache, dass Gott liebt, dass Gott seinen Sohn sendet, liegt allein in Gott begründet. Und als Viertes haben wir dann gesehen, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern, dass das zwei untrennbare Glieder einer Kette sind, die immer zusammengehören. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Es kann niemand sagen, er liebt Gott, wenn er nicht gleichzeitig denjenigen liebt, der ein Kind Gottes ist, der von Gott geboren wurde, der von Gott das gleiche ewige Leben geschenkt bekommen hat, der von Gott die gleiche Gnade erfahren hat. Es kann aber auch niemand sagen, er liebt die Kinder Gottes, wenn das zu Handlungen führt, die gegen Gottes Wort, gegen Gottes Willen und gegen Gottes Ordnungen sind. Aber was wäre eine Betrachtung über das Thema der Liebe ohne das sogenannte hohe Lied der Liebe? Und das ist das, womit wir uns heute beschäftigen wollen, mit dem, wie es oft bezeichnet wird, als das hohe Lied der Liebe. Und das finden wir in 1. Korinther 13, diese bekannten Verse 4 bis 7. Und da möchte ich euch bitten, das mit mir aufzuschlagen. 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 4 bis 7. Dort schreibt der Apostel Paulus, die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und jetzt im Monat Mai hat ja wieder die Hochzeitssaison begonnen. Und aufgrund seiner Schönheit und Schlichtheit ist dieser Abschnitt, sind diese Verse ein schmückendes Beiwerk bei unzähligen Hochzeiten. Wir finden sie auf Einladungen, wir finden sie als Text für Trauansprachen und dabei völlig unabhängig von den religiösen Überzeugungen des Brautpaares. Aber ist dieser Textabschnitt eine romantische Poesie, in dem Paulus die Liebe feiert? Es ist ganz wichtig, hier den Zusammenhang zu sehen, in dem Paulus das Ganze schreibt. Und zwar, dieser Text ist eingebettet in einen zusammenhängenden Abschnitt, der die Kapitel 12 bis 14 umfasst. Die Kapitel 12 bis 14 im ersten Korintherbrief bilden einen zusammenhängenden Themenblock. Es geht um die Wirkungen oder Offenbarungen des Heiligen Geistes. Und damit auch passend zu dem, was wir nächste Woche haben, zu Pfingsten. Das sehen wir am Anfang, Kapitel 12, Vers 1, wo nämlich Paulus darauf hinweist, die Korinther hatten ihm nämlich einen Brief geschrieben, wo sie Paulus zu verschiedenen Fragen und zu verschiedenen Bereichen des Glaubenslebens, Gemeindelebens Fragen gestellt haben. Und ein Bereich, der sie offensichtlich sehr beschäftigt hat und wo bei ihnen Fragen aufgeworfen hat, das war das Thema der sogenannten Geistesgaben oder Charismen. Aber was jetzt interessant ist, ist, dass der Apostel Paulus in seiner von Gott gegebenen Weisheit und unter der Leitung des Heiligen Geistes dieses Thema der Geistesgaben in einen größeren Zusammenhang stellt. Er spricht nicht nur über Geistesgaben, sondern er spricht über das Wirken, über die Offenbarung, über die Manifestation des Geistes in der Gemeinde. Und da sind die Geistesgaben ein Teil davon. Und dieser Abschnitt in Kapitel 13, den wir uns heute anschauen wollen, ist da dazu, ist in der Mitte. Er ist sozusagen der zentrale Abschnitt. Wir haben Kapitel 12, wo Paulus über die Quelle der Gaben, über den Nutzen und die gegenseitigen Wechselwirkungen der Geistesgaben spricht. Wir haben dann Kapitel 14, wo es geht um die gottgemäße Ausübung der Gaben in den Zusammenkünften der Gläubigen. Und dann eben Kapitel 13, wo es um die Liebe geht. Zunächst in den Versen 1 bis 3 um die Unabdingbarkeit der Liebe. Alles, auch die Geistesgaben, wenn sie nicht von der Liebe regiert werden, wenn sie nicht unter der Leitung, Herrschaft und Ausübung der Liebe geschehen, sie sind wertlos und vergeblich. Egal wie großartig und spektakulär die Gabe sein mag. Dann die Verse 4 bis 7, die wir gerade gelesen haben, wo Paulus das Wesen der Liebe beschreibt. Und dann die Verse 8 bis 13, wo es um den bleibenden Charakter der Liebe geht. Und weil die Liebe bleibt, damit ist sie auch überlegen, ist sie vortrefflicher, überragt sie jede Geistesgabe. Denn es gibt Gaben, die bereits in der Zeit aufhören, und alle Gaben hören spätestens auf, wenn der Herr wiederkommt. Wenn dann die Gemeinde vollendet ist, dann werden sie nicht mehr gebraucht. Aber was bleibt? In alle Ewigkeit ist die Liebe. Und das ist dann das, was Paulus in 1. Korinther 12, Vers 31 beschreibt mit den Worten: Die Liebe ist der vortrefflichere Weg. Kapitel 13 zeigt uns also, dass es etwas gibt, das noch weit über den Gaben angesiedelt ist. Nämlich die Liebe. Und damit sind auch für uns ganz wichtige Lektionen verbunden. Den Korinthern mangelte es nicht an Geistesgaben. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 7 führt Paulus als positives Merkmal der Korinther an, dass sie an keiner Gnadengabe Mangel haben. In dieser Gemeinde gab es Gaben im Überfluss, Gaben in Hülle und Fülle. Aber geistliche Gaben machen jemanden noch lange nicht zu einer geistlichen Person. Und die Fülle von Gaben macht eine Gemeinde noch lange nicht zu einer geistlichen Gemeinde. Die Gesundheit und Reife eines geistlichen Lebens spiegelt sich nicht im Besitz von den Geistesgaben, sondern in der Frucht des Geistes wider. Galater 5, Vers 22. Und was wird hier so als die erste Frucht, als das erste Blütenblatt der Frucht des Geistes genannt? Die Liebe. Die Korinther hatten keinen Mangel an Gaben, aber was ihnen am meisten fehlte, war die Liebe. Und was Paulus in diesem Abschnitt letztendlich macht, ist, er hält den Korinthern und damit auch uns einen Spiegel vor. Und ganz besonders die Verse 4 bis 7, dieses sogenannte Hohelied der Liebe, das ist alles andere als ein warmer, tröstender Text, sondern es hat jemand so beschrieben, es ist ein brennender Suchscheinwerfer, dessen alles durchdringende Strahlen das Versagen der Korinther und damit auch von uns in Sachen Liebe schonungslos aufdeckt. Und das wird auch unterstrichen durch die Struktur, die diese Verse haben. Da fällt uns als erstes auf, Paulus beschreibt, charakterisiert die Liebe nicht durch Adjektive, sondern durch Verben, durch Tätigkeitswörter, die alle im Präsens geschrieben sind. Das heißt, in der Gegenwartsform, es geht um ein beständiges, immer und immer sich wiederholendes Handeln. Es geht um ein Handeln, das einen Menschen charakterisiert, das ihn beschreibt. So wie ein Dieb dadurch charakterisiert ist, dass er beständig klaut. Und es zeigt uns, dass das Wesen der Liebe liegt im praktischen Verhalten, in konkreten Taten. Genau der gleiche Gedanke, den auch Johannes schon in seinem ersten Brief hatte. Die Liebe ist nicht etwas Verborgenes, ist nicht etwas Mystisches im Herzen. Liebe ist nicht ein frommes Reden, warme Worte, sondern sie manifestiert sich, sie wird sichtbar, sie erweist sich als echt, indem sie konkret ausgeübt wird. Denkt da noch mal an das, was wir im ersten Johannesbrief gesehen haben. Worin zeigt sich Gottes Liebe? Zum Beispiel 1. Johannes 4, Vers 10. Gott hat seinen Sohn gesandt zur Sühnung für unsere Sünden. Gottes Liebe zeigt sich ganz in einer ganz konkreten Handlung, indem er ganz konkret seinen Sohn sendet in diese Welt, um genau das größte Problem, das wir Menschen haben, um das anzugehen, nämlich die Sühnung unserer Sünden. Oder in 1. Johannes 3, in den Versen 17 und 18, da haben wir gelesen, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und Paulus nennt uns jetzt hier in diesen Versen 4 bis 7 15 Merkmale der Liebe. Und es ist interessant, es sind 7 positive Merkmale, die aufgeteilt sind in 2 Abschnitte. Es beginnt in Vers 4 im ersten Teil mit 2 Merkmalen und dann zweiter Teil von Vers 6 und Vers 7 haben wir die restlichen 5 Merkmale. Und in der Mitte liegen 8 Merkmale, wo uns gesagt wird, wie die Liebe nicht ist, wie die Liebe nicht handelt. Finden wir jedes Mal vor jedem Verb das Wörtchen nicht. Er zeigt uns also die negative Seite, was die Liebe nicht tut. Und er streicht damit den besonderen Gegensatz zum Verhalten der Korinther heraus. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen mit dem Charakter, dem Wesen der Liebe beschäftigen. Und beginnen mit dem ersten Paar und die ersten beiden Merkmale, sie sind tatsächlich als ein Paar zu sehen. Da schreibt Paulus, die Liebe ist langmütig und ist gütig. Und wir finden in der Bibel öfters Stellen und Abschnitte, wo Gottes Langmut und Gottes Güte zusammen genannt werden. Im Grunde genommen können wir sagen, Gottes Langmut und Gottes Güte, das sind die zwei Haltungen Gottes gegenüber der Menschheit. Zum Beispiel Römer 2, Vers 4. Es ist aber auch das, was Gottes Handeln in der Hauptsache gegenüber dem Volk Israel bestimmt hat. Denkt an 2. Mose 34. Als Gott sich Mose offenbart, als Mose den Wunsch hat, Gottes Angesicht zu sehen, und Gott Mose in einer Felsspalte versteckt und Gott dann an Mose mit seiner Herrlichkeit vorbeizieht und er ruft dann seinen Namen aus. Er ruft verschiedene Eigenschaften, Wesensmerkmale Gottes aus, unter anderem Gott ist langsam zum Zorn und groß an Güte. Und hier haben wir genau, was Langmut bedeutet, langsam zum Zorn und Gott ist groß an Güte. Deswegen das Wort Langmut, manche Bibelübersetzungen übersetzen es auch mit Geduld, aber Langmut ist mehr als Geduld. In Bezug auf Gott bedeutet Langmut, und da haben wir die beste Definition in Römer 9, Vers 22, da bedeutet Langmut, dass Gott die Macht und das Recht hat, seinen Zorn zu erweisen, diesen aber zurückhält. Paul Washer hat es 2016 in Wittenberg auf der Hirtenkonferenz einmal sehr anschaulich und eindrücklich erklärt. Er hat folgendes Bild verwendet. Gottes eine Hand ist sozusagen bereit, den Menschen jederzeit zu richten um seiner Sünde willen. Aber seine andere Hand hält dieses Gericht zurück. Und so bedeutet, wenn hier davon die Rede ist, dass die Liebe langmütig ist, so bedeutet es, dass die Liebe die Schwächen, die Marotten, die Eigenheiten der anderen erträgt. Sie lässt den anderen deswegen nicht fallen, gibt ihn nicht auf. Trotz aller Nadelstiche, trotz aller erlittener Verletzungen ist die Liebe bereit, diese zu ertragen, Ungerechtigkeiten zu erleiden, ohne Vergeltung auszuüben, ohne in Worten und in Taten zurückzuschlagen. Langmütig zu sein bedeutet, dass es kein Heimzahlen gibt, sondern sie zahlt stattdessen mit dem Guten zurück. Deswegen werden Langmut und Güte zusammengenannt. Und vielleicht können wir uns das an zwei Stellen klar machen. 1. Thessalonicher 5, Vers 14, wo wir hierfür ein sehr schönes Beispiel finden. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Da sagt der Apostel Paulus, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig zu allen. Es gab damals in der Gemeinde in Korinth offensichtlich, in Thessalonik offensichtlich solche, die waren unordentlich in ihrem Wandel. Dann gab es solche, die waren kleinmütig, die waren ängstlich. Und es gab solche, die schwach waren, vielleicht irgendwelche physischen Gebrechen hatten. Und jeder von diesen drei Personengruppen bringt seine besonderen Herausforderungen mit sich. Paulus sagt, man soll sie ermahnen, also jede besondere Gruppe auf das hinzuweisen, was ihre Problematik, was ihre geistlichen Gefahren und Probleme sind. Aber er rahmt dann alles ein und sagt, seid langmütig zu allen. Gebt keinen von diesen auf, sondern habt Ausdauer. Und egal wie viele Schwierigkeiten Nöte sie machen oder auch manchmal sie undankbar sind für den Dienst, den er an ihnen tut, gebt sie nicht auf, sondern habt einen langen Atem. Zahlt nicht heim, indem er sie fallen lasst, sondern tragt sie, ertragt sie, tragt sie mit. Eine zweite Stelle ist aus dem Alten Testament, Sprüche 29, Vers 11. Lesen wir, der Tor lässt seinen ganzen Unmut herausfahren, aber der Weise hält ihn beschwichtigend zurück. Da haben wir genau diesen Gedanken, wer langmütig ist, der zahlt nicht mit Worten heim, der schlägt nicht zurück, sondern durch die Liebe hat er die Gnade und die Kraft, zurückzuhalten, Dinge zu ertragen. Und wenn wir diese Eigenschaften der Liebe sehen, dann sehen wir einen Menschen, der das in seinem Leben hier auf dieser Erde in vollkommener Weise ausgelebt und verwirklicht hat, nämlich unseren Herrn Jesus. Und ich denke, deswegen ist es auch immer wert, jede dieser Eigenschaften, unseren Blick auch ganz bewusst hinzulenken auf unseren Herrn und bei ihm diese Eigenschaften und diese Verwirklichungen zu sehen, weil er einmal unser Vorbild ist, das aber gleichzeitig auch unsere Herzen zur Anbetung ihm gegenüber bewegt. Und mir ist der Gedanke gekommen, die Verbindung zum Herrn Jesus, wenn wir denken an das Kreuz von Golgatha, in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 23, wo es vom Herrn Jesus heißt, dass er gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Wie wurde der Herr Jesus, als er am Kreuz hing, in besonderer Weise gescholten? Wie haben sie über ihn gelästert? Wie hat er gelitten durch die Hand der Menschen? Aber er hat nicht zurückgeschlagen. Und wie der Heikus immer sagt, sie hätten nichts tun können, wenn er ihnen nicht sogar die Fähigkeit dazu gegeben hätte, ihn zu spotten, ihrer Hand Kraft gegeben hätte, ihn leiden zu lassen. Es kam auch kein Blitz vom Himmel, der sie da niederfallen ließ, sondern was finden wir? Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was hätte der Herr Jesus das Recht gehabt, seine Peiniger, seine Spötter, die Lästerer am Fuße des Kreuzes zu richten? Er hätte das Recht und die Fähigkeit gehabt, aber er hat es in Langmut alles ertragen, weil er wusste, dass das geschehen musste, dass Gottes Wille vollendet ausgeführt werden muss. Er musste das vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha darbringen. Und dazu waren diese Leiden ein Teil dazu, der nötig war, um Gottes Gebot, um Gottes Plan zu erfüllen. Was für eine Langmut dürfen wir bei unserem Herrn sehen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, die Liebe ist gütig. Gütig ist das Anliegen, das Besorgtsein für das Wohl des anderen. Man wünscht dem anderen nicht nur das Gute, sondern man setzt sich selber aktiv dafür ein. Man arbeitet dafür, dem anderen Gutes zu tun, dass dem anderen Gutes geschieht. Es beinhaltet Hilfsbereitschaft. Es hat jemand so umschrieben, Güte ist Gutes erweisende Freundlichkeit gegenüber einem anderen. Und der berühmte puritanische Bibelausleger Matthew Henry, er definiert Güte so in seinem Kommentar, die Güte strebt danach, nützlich zu sein, nimmt nicht nur Gelegenheiten wahr, Gutes zu tun, sondern sie sucht auch aktiv nach ihnen. Und das steht natürlich völlig im Gegensatz zu Menschen, und die gibt es auch unter den Kindern Gottes, die einem das Leben schwer machen. Aber die Güte, sie strebt danach, nie jemandem zu schaden, sondern das Streben ist immer darauf ausgerichtet, dem anderen alles erdenklich Gute zu tun. Und das Gute wird ja immer von Gott her in der Schrift definiert. So wie es der Herr Jesus sagt, Gott allein ist gut. Und auch hier wollen wir den Scheinwerfer wieder auf den Herrn Jesus lenken. Und da kam mir eine Stelle in den Sinn, Apostelgeschichte 10, Vers 38, das ein Stück weit seinen Dienst hier auf dieser Erde zusammenfasst. In Apostelgeschichte 10, Vers 38, wo Petrus im Haus des Cornelius Cornelius und den Anwesenden, diesen Heiden, das Heil erklärt und erfasst den Dienst des Herrn Jesus auf dieser Erde mit folgenden Worten zusammen: Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging wohltuend und alle heilend, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Der Jesus ging umher wohltuend. Und er hat Menschen, die überwältigt waren, die sich nicht aus dieser Sklaverei, die sich nicht aus der Macht des Teufels selber befreien können, da hat er gehandelt und gewirkt und hat sie in Freiheit gesetzt, hat sie befreit von der Macht der Finsternis. Wenn wir an das Leben denken des Herrn Jesus, seinen Dienst, die Wunder, die er tat, wie viel Güte kam darin zum Ausdruck. Und nach diesen zwei positiven Grundlagen finden wir jetzt achtmal den Ausdruck nicht. Wir finden, was und wie die Liebe nicht handeln. Der Apostel Paulus führt jetzt den Korinthern ihr Tun und ihr Verhalten in beschämender Weise auf, zeigt es ihnen auf. Man könnte sinngemäß sozusagen sagen, Paulus zeigt ihnen jetzt oder sagt: Liebe Korinther, was ist Liebe? Es ist genau das Gegenteil zu dem, wie ihr handelt und wie ihr euch in den verschiedenen Bereichen des Gemeindelebens verhaltet und was ihr tut. Das Erste, was er sagt, ist: Die Liebe neidet nicht. Menge übersetzt sinngemäß: Die Liebe ist frei von Eifersucht und Neid. Und das war ja ein Riesenproblem in der Gemeinde in Korinth. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 3. Da schreibt Paulus den Korinthern: Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Paulus wirft den Korinthern vor, sie sind kindisch, sie sind unreif. Er wirft ihnen vor, einen mangelnden Wandel im Geist, mangelnde Leitung des Geistes, die sich nämlich zeigt, vor allem in der Überwindung von Sünde, in der Überwindung des Fleisches, der gefallenen Natur. Und Paulus sagt: Ihr wandelt nach Menschenweise, ihr wandelt genau und handelt genauso, wie es die Unerlösten auch tun. Und so, wie es letztendlich der gefallenen Natur des Menschen entspricht, ihr seid fleischlich. Und wo Eifersucht und Neid vorhanden ist, da ist der Fokus, die Ausrichtung, der Blick eines Menschen immer auf sich selbst, statt den Blick der Liebe, der nämlich auf den Bruder ausgerichtet ist. Neid und Streit bedeutet, oder ist der Fokus die Aufrichtung, man ist immer fixiert auf das, was der andere hat, was man selber aber nicht hat, aber meint unbedingt haben zu müssen oder zu brauchen. Und damit einhergeht dann immer eine Missgunst, eine Haltung der Unzufriedenheit, das Gefühl, dass ein anderer besser ist oder besser gestellt, höher gestellt ist oder dass der andere etwas Besseres empfangen hat, zum Beispiel eine bestimmte Geistesgabe, als man selbst. Und somit kreisen die Gedanken, kreist der Fokus nur um das, was man selbst braucht oder meint, dass man es verdient hätte. Und damit kommen die eigenen Wünsche, die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Man sieht am anderen nur noch das, was man selber haben möchte oder meint haben zu müssen. Aber man sieht nicht mehr, dem anderen letztendlich zu dienen und dem anderen Gutes zu tun, was der Blick der Liebe ist. Die Liebe dagegen, sie freut sich an dem, was der andere von Gott empfangen hat was Gott durch das Leben und im Leben der Geschwister wirkt, und sie fördert das auch. Und diesen Gedanken finden wir im Kapitel zuvor, in Kapitel 12, Vers 26. Dazu benutzt nämlich Paulus genau das Bild des Leibes. Gott hat in seiner Weisheit verschiedene Glieder mit verschiedenen Aufgaben und Funktionen gegeben. Und nur durch diese Unterschiedlichkeit gibt es einen Leib und funktioniert auch dieser Leib. Aber das, was jeder bekommen hat, ist immer zum Nutzen für das Ganze. Und wenn wir wieder einen Blick auf den Herrn Jesus wenden, beim Herrn Jesus in seinem Leben, da finden wir auch Eifer, dass er mit Eifer Dinge gesucht hat, aber mit dem richtigen Motiv und der richtigen Zielrichtung. Johannes 2, Vers 17, im Zusammenhang mit der ersten Tempelreinigung in Jerusalem, da heißt es, seine Jünger aber erinnerten sich daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Der Eifer um das Haus Gottes, der Blick des Herrn Jesus war auf Gott ausgerichtet. Und weil sein Blick auf Gott ausgerichtet war, war er immer auch ausgerichtet auf den Nächsten. Und dafür hatte der Herr Jesus Eifer, und das hatte er Jesus mit unbändigem Eifer um den Preis seines eigenen Lebens. Er war bereit, sich sogar dafür zu verzehren. Das war das, was er gesucht hat. Dann der nächste Punkt. Die Liebe tut nicht groß. Im Wörterbuch gibt die Bedeutung von diesem Ausdruck, die Liebe tut nicht groß, da so wieder. Der Ausdruck bedeutet, sich selbst loben oder wie ein Prahlhans sich zu verhalten. Es ist meint vor allem, dieses Wort, das steht nur an dieser Stelle, es meint vor allem jemand, der sich mit Worten, durch das, wie er sich durch Worte selber darstellt, andere versucht, damit von sich selbst zu beeindrucken. Ein Prahlhans. Und es ist Ausdruck davon, dass jemand selbstzentriert ist. Jemand sich um sich selbst dreht. Er ist mit sich selbst, seinen eigenen Interessen und vor allem mit seiner eigenen Ehre, so wie er vor anderen dasteht, das Bild, den Eindruck, den andere von ihm haben, damit ist er vor allem beschäftigt. Und auch das war in der Gemeinde in Korinth ein großes Problem. Dreimal tadelt Paulus im ersten Korintherbrief die Korinther für ihr falsches Rühmen. Zunächst einmal spricht er in Kapitel 1, zeigt er auf, was wahres Rühmen ausmacht. Wer sich rühme, der rühme sich Gottes oder rühme sich des Herrn. Und Paulus zeigt auf, dass Gott das ganze Heil, den Weg der Errettung, die Vermittlung der Errettung, die Art und Weise, wie ein Mensch errettet wird, hat Gott in seiner Weisheit genau so angelegt, dass am Ende steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Die Erwählung, dass es völlig aus Gnade ist, ohne jeglichen Verdienst des Menschen, keiner hat das Recht dazu, zu sagen, ich muss errettet werden, an mir und in mir gibt es etwas, das Gott veranlassen würde, müsste mich zu erretten. Dann den Weg der Errettung über die Torheit der Predigt. Nicht über philosophische Weisheit, nicht über irgendwelche spektakulären Wunder und übernatürlichen Ereignisse, sondern durch die Torheit der Predigt. Und dann steht am Ende, wer die Errettung und die Art und Weise, wie jemand errettet wird, wirklich verstanden hat, da kann keiner sagen, ah, ich bin so ein toller Hecht, deswegen bin ich errettet und deswegen habe ich es auch verdient, errettet zu sein. Sondern wer das verstanden hat, der kann nur sagen, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Allein Gott alle Ehre. Es ist allein seine Gnade, es ist allein sein Wirken und es sind allein durch die von ihm angeordneten Mittel, nämlich durch das Mittel der Predigt, durch die Kraft des Wortes, dass Sünder überführt, dahin gebracht werden, dass sie Buße tun, dass sie umkehren, dass sie sich bekehren, dass sie dieses Heil annehmen. Und dann tadelt Paulus die Korinther für ihr falsches Rühmen. Kapitel 3, Vers 21, sie haben Menschen gerühmt. Kapitel 4, Vers 7, sie haben sich der empfangenen Gaben gerühmt. Ich bin besser als du, weil ich habe eine spektakulärere, eine höhere Gabe als du. Aber sie haben vergessen, dass sie es von Gott empfangen haben. Und Kapitel 5, Vers 6, sie haben sich gerühmt ihrer falschen Freiheit, indem sie Sünde toleriert haben, Menschen, die in Sünde gelebt haben, ermutigt haben, anstatt das Böse zu richten und gegen den Sauerteig der Sünde vorzugehen und das Böse zu richten. Nächster Punkt, die Liebe bläht sich nicht auf. Und dieses Wort bedeutet sozusagen, es pumpt sich jemand mit ganz viel Luft auf, aber es ist nichts dahinter. Ein kleiner Nadelstich. Und das ganze beeindruckende Bild des Scheines zerplatzt innerhalb von wenigen Sekunden. Die Liebe steht im Widerspruch zu einer Arroganz. Jemand, der sich aufbläht, ist von seiner eigenen Wichtigkeit überzeugt. Und er lässt seine eigene Wichtigkeit und das, was er von sich hält, das lässt auch andere wissen und spüren, wie wichtig und bedeutend er ist. Und dass das der andere doch bitte auch anzuerkennen habe. Stolz, Arroganz und Liebe schließen sich gegenseitig völlig aus. So wie Feuer und Wasser, Licht und Finsternis, es kann immer nur das eine geben. Und wo das eine auftaucht, da muss das andere immer verschwinden und wird weichen. Da, wo wir Arroganz und Stolz zulassen, da wird immer die Liebe weichen. Aber wo die von Gott, vom Geist Gottes bewirkte Liebe in ihrer Kraft in unser Leben eintritt, da wird Arroganz und Stolz immer weichen. Und es ist interessant, dieses sich aufblähen, dieses ein auf dicke Hose machen, würden die Jugendlichen heute vielleicht sagen. Das scheint eines der Hauptprobleme der Korinther gewesen zu sein. Denn im ganzen Brief weist sie Paulus dafür immer und immer wieder zurecht. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 18, Vers 19, 1. Korinther 5, Vers 2. Und eine Stelle, wo es besonders deutlich wird, die wollen wir lesen, 1. Korinther 8, Vers 1. Da schreibt Paulus, was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Das Problem von den Korinthern war nicht ihre Erkenntnis. Ihre Erkenntnis war gut und richtig, aber sie war nicht mit Furcht Gottes gepaart. Sondern ihre Erkenntnis hat sie stolz gemacht, hat dafür gesorgt, dass sie sich über andere Glaubensgeschwister erhoben haben, die diese Erkenntnis nicht hatten. Und da sehen wir sehr schön, alle Erkenntnis ohne Liebe, wie es Paulus am Anfang von 1. Korinther 13 sagt, sie ist nichts wert. Denn erst die Liebe gibt sozusagen der Erkenntnis dann die richtige gottgemäße Auswirkungen an, Anwendung. Die Erkenntnis der Korinther hat sie stolz gemacht, während die Liebe sie sorgt dafür, dass der andere geistlich gefordert wird. Die Liebe wendet Erkenntnis so an, dass der andere dadurch in seinem Glauben gestärkt, gefestigt wird, dass die Gemeinde auferbaut und gebaut, befestigt wird und wächst. Wie ganz anders wiederum der Herr Jesus. In Matthäus 11, Vers 29, da sagt er, ich bin von Herzen demütig. Oder wenn wir denken an Philipper 2, da lesen wir zweimal davon, Philipper 2, Vers 5, dass der Herr Jesus sich selbst erniedrigt hat. Er hat sich erniedrigt, indem er Mensch geworden ist, die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, vollkommener Mensch auf dieser Erde war, Knechtsgestalt angenommen hat. Aber er hat sich noch einmal erniedrigt, nämlich auch als Mensch hat er sich erniedrigt, indem er gehorsam wurde zum Tod, gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Indem er, um Heil für andere zu wirken, hat er die tiefste Erniedrigung, die größte Schmach und Schande aufgenommen, die es damals in der antiken Welt gab, den qualvollsten und schändlichsten Tod. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Beim Herrn Jesus war sein Sein, seine Worte und seine Taten immer in vollkommener Übereinstimmung. Es steckte immer genau das dahinter, was er sagte und was er tat. Denken wir einmal im Johannesevangelium, ich glaube zwischen Kapitel 8, ich habe mir die Stelle jetzt nicht aufgeschrieben, wo er sagt, ich bin genau das, was ich zu euch rede. Eine vollkommene Übereinstimmung zwischen seinem Sein und dem, was er nach außen über sich, über seine Person gesagt hat. Dann der nächste Punkt, sie gebärdet sich nicht unanständig. Menge übersetzt nicht mit, sie gebärdet oder sie gibt sich nicht unschicklich. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt es mit, sie verhält sich nicht taktlos. Sie gebärdet sich nicht unanständig, das umfasst die Liebe, ist nicht oder kennzeichnet sich nie durch schlechte Manieren, durch rücksichtsloses Verhalten, durch ein grobes, durch ein ruppiges Verhalten. Sie tut nie Dinge, ohne darüber nachzudenken, wie die auf den anderen wirken und vor allem, welche Auswirkungen sie auf den anderen haben. Die Liebe führt stattdessen immer zu einem angemessenen, respektvollen Verhalten. Sie ist geprägt durch Höflichkeit, sie ist taktvoll und zuvorkommend. Und dieses Wort wird im 1. Korintherbrief in Kapitel 7 noch einmal verwendet. Und da geht es auch darum, ein Stück weit um 1. Korinther 7, ich hatte das Kapitel über Ehe und Sexualität. Da gehört auch das taktvolle Verhalten eines Mannes gegenüber einer Schwester und andersherum einer Schwester gegenüber eines Mannes dazu. Nächster Punkt, sie sucht nicht das Ihre. Und auch das ist ein Tadel, den der Apostel bereits schon vorher im 1. Korintherbrief ausgesprochen hat an die Korinther. 1. Korinther 10, Kapitel 10 ist das Kapitel, Vers 24. 1. Korinther 10, Vers 24. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Das ist im Zusammenhang mit dem Essen von Götzenopferfleisch. Und da gab es manche in Korinth, die bestanden auf ihr Recht, auf ihre Freiheit, koste es, was es wolle, egal was es bei dem Mitbruder oder der Mitschwester auslöst. Und Paulus wirft ihnen ganz klar vor, du hast den völlig falschen Blickwinkel. Es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Rechte und Freiheit, sondern es geht um das geistliche Wohl, um das geistliche Heil, um die Bewahrung und Stärkung des Glaubens deines Mitbruders, deiner Mitschwester. Jemand, der das Seine sucht, der ist bestimmt von seinen eigenen Interessen, seinen eigenen Rechten, er ist gekennzeichnet durch Selbstlosigkeit und eben nicht durch Selbstsucht und er ist nicht gekennzeichnet durch Selbstlosigkeit, durch den Einsatz für den anderen. Und dazu steht zum Beispiel völlig im Gegensatz Timotheus. Wir haben in Philipper 2, Vers 20 und 21 eine Stelle, wo Paulus in wunderschöner Weise ausdrückt, was er an Timotheus, an seinem Mitarbeiter, an seinem echten Kind des Glaubens in so besonderer Weise geschätzt hat. Lass uns das einmal aufschlagen, Philipper 2, Vers 21. Philipper 2, Abvers 20, da sagt er, denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. War also selbst unter den Mitarbeitern des Apostel Paulus ein Problem und es sollte auch eine Warnung für alle Diener Gottes sein. Es ist eine große Gefahr, dass wir das eigene suchen. Aber Timotheus war gekennzeichnet, dass er von Herzen für die Gläubigen besorgt war. Er hat das gesucht, was Jesu Christi ist, und das lenkt sofort seinen Blick auf all die Schafe des Herrn, auf all die, die dem Herrn angehören. Wenn wir wiederum den Blick auf unseren Herrn Jesus werfen, wie sieht es bei ihm aus? In Johannes 8, Vers 29, da sagt er, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. In Johannes 4, Vers 34 spricht er davon, dass das Tun des Willens seines Vaters seine Speise ist. Und wie war der Herr Jesus gekennzeichnet davon, dass er die Ehre und die Verherrlichung seines Vaters gesucht? Er konnte in Johannes 17 sagen, ich habe dich verherrlicht. Das Werk, das du mir gegeben hast, ich habe es vollbracht. Oder wenn wir auch denken an die Stunden am Kreuz, in den ersten 3 Stunden, am Fuße des Kreuzes steht seine Mutter. Und der Herr Jesus ist nicht mal in diesen Augenblicken mit sich selber beschäftigt. Er hat Tröster gesucht, das drückt er selber aus, es war niemand da. Und trotzdem ist sein Blick auf seine Mutter und wie es mit ihr weitergeht, wenn er nicht mehr für sie sorgen kann. Und er sagt dann zu Johannes, siehe deine Mutter. Auch hier am Kreuz in den Stunden, wo er besonders unter der Hand der Menschen gelitten hat, auch da war sein Blick nicht auf sein Ergehen, auf das Seinige gerichtet, sondern auch hier hat er immer die Seinen im Blick gehabt und für sie gesorgt. Besondererweise hier in diesem Beispiel für seine Mutter. Das ganze Leben des Herrn war dadurch gekennzeichnet, dass er nicht das Seine gesucht hat, sondern wirklich den Willen seines Vaters. Denkt auch an den Garten Gethsemane. Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und damit die Predigt nicht zu lange wird, möchte ich sie zweiteilen. Wir machen mit den weiteren Begriffen nächstes Mal weiter. Wollen uns aber noch nach der praktischen Konsequenz für uns selber fragen. Und Paulus gibt die praktische Konsequenz selber an, nämlich im nächsten Kapitel, in Kapitel 14, Vers 1, da zieht er die Schlussfolgerung aus Kapitel 13, aus seiner Abhandlung über die Liebe. Und da sagt er, strebt nach der Liebe. Oder Menge übersetzt es eigentlich noch deutlicher, jagt also. Also genau wegen dem, was ich euch in Kapitel 13 dargelegt habe, schlussfolgert das daraus, jagt der Liebe nach. Und auch hier haben wir wiederum ein Imperativ Präsens, eine Befehlsform in der Vergangenheit, in der Gegenwartsform. Das heißt, es geht um etwas Beständiges. Etwas, das wir immer und immer wieder tun sollen, worauf und in Nachjagen steckt, worauf wir unsere Anstrengung, unsere ganze Energie, unsere ganze Kraft dafür einsetzen sollen. Und das ist unsere Verantwortung in Bezug auf die Liebe, wirklich der Liebe nachzujagen, nach der Liebe zu streben, damit diese 15 Merkmale ganz praktisch in unserem persönlichen Leben und in unserem Gemeindeleben gefunden werden und zu praktischen Auswirkungen kommen. Und mir ist wohl bewusst, dass diese 15 Merkmale wie ein Spiegel sind. Das, was wir da finden, das geht völlig gegen unsere Natur. Das ist völlig im Widerspruch, im Gegensatz dazu, wie es unsere Umgebung tagtäglich propagiert wie wir tagtäglich beeinflusst werden und was uns tagtäglich prägt. Und deswegen gehört zu diesem Streben auch das Bewusstsein, aus uns selbst heraus werden wir das niemals schaffen. Sondern es ist die Frucht des Geistes, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die diese Liebe und ihre praktische Auswirkungen in uns bewirkt. Und dann ist es interessant, und dann können wir auch etwas tun, persönlich, jeder für sich selber und auch gegenseitig als Geschwister. Es ist interessant, dass Paulus zweimal, oder ich habe zwei Gebete gefunden, wo Paulus dafür betet, dass die Liebe bei Geschwistern zunimmt. Philipper 1, Vers 9. Da sagt er, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Und da dürfen wir uns doch Paulus zum Vorbild und als Ansporn nehmen, dass wir wirklich für uns persönlich, aber auch füreinander beten dürfen. Ich bete für mich, ich bete für dich, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass deine Liebe, dass unsere Liebe noch mehr und mehr überströmt. Und das zweite Gebet finden wir in 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Der Liebe nachzustreben bedeutet aber auch nachzudenken, sich selbst zu reflektieren, sich wirklich bewusst in das Licht Gottes zu stellen und zu prüfen, wo sind da in meinem Leben Mangel? Wo ist da ein Mangel? Wo gibt es Defizite in meinem Leben in Bezug auf die praktische Ausübung der Liebe? Und ich kann ehrlich vor euch bekennen, und das ist jetzt kein rhetorischer Kniff, um irgendwelche Aufmerksamkeiten zu generieren. In der Vorbereitung zu dem Thema Liebe, in der Beschäftigung mit dem Thema Liebe, habe ich wirklich mehrmals Buße getan. Weil Gott mir selber mein eigenes zu kurz kommen, mein eigenes Versündigen, meinen eigenen Mangel an Liebe durch das, was die Bibel über die Liebe aussagt, aufgezeigt hat. Wenn wir das erkennen, dann ist es ganz wichtig, dass wir wirklich aufrichtig und ehrlich Buße tun. Dass wir uns bewusst sind, für Gott ist das nicht ein kleines, es ist nicht einfach eine Nebensächlichkeit, über die man mal so eben hinweggehen kann. Aber auf der anderen Seite dürfen wir wissen, und das sind für mich mittlerweile zwei der großartigsten Stellen im Alten Testament, in Jeremia 9, Vers 17 nennt sich Gott ein Gott der Vergebung. Und im Psalm 130, Vers 4, da lesen wir, bei dir ist Vergebung. Und das ist die große Hoffnung, die wir haben dürfen, dass wenn ich das erkenne, wenn ich erkenne, dass ich konkret gefehlt, gesündigt habe, dass ich eben nicht so im Geist gewandelt bin und Gott die Liebe in mir nicht so wirken kann und mein Tun, mein Reden der Liebe Gottes nicht so entsprochen hat, wie es der Maßstab von der Schrift her bin, dann darf ich wissen, dass es einen Gott gibt, der Vergebung, dass wenn wir aufrichtig und ehrlich unsere Zuflucht zu ihm nehmen, dass wenn wir das bekennen und uns vor ihm darunter beugen, dann dürfen wir wissen und die Hoffnung haben, bei ihm ist Vergebung. Und er schenkt uns dann immer und immer wieder einen Neuanfang. Ja, lasst uns da dazu gegenseitig anspornen, ermutigen, wirklich nach der Liebe zu streben. Denn warum ist dieser Text an Hochzeiten so beliebt? Auch als Trautext für eine Predigt. Weil selbst die ungläubigen Menschen spüren, wenn wir uns so gegenseitig verhalten würden, dann wäre das Paradies auf Erden. Und möge Gott uns Gnade zuschenken, dass wir zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung die Gnade haben dürfen, das immer mehr praktisch zu tun und verwirklichen zu dürfen. Amen.